Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Samstagabend, es war 6:30 Uhr, das heisst Zeit für den Zwischenhalt. Heute geht es in beiden Beiträgen ums Verhältnis von reichen und armen Ländern. Einer, der beide Seiten sehr gut kennt, ist ein Schweizer Ex-Missionar, der sich als Indozeller bezeichnet. Wer hinter dem geheimnisvollen Namen steckt, hören wir ein bisschen später. Zuerst reden wir aber über das starke Gefühl, das einem befallen kann, wenn einem die Ungerechtigkeit auf dieser Welt bewusst wird. Wir reden über den Hass. Der Genfer Soziologe Jean Ziegler wird auf seinen vielen Reisen in Süden immer häufiger mit Hass konfrontiert. Mit dem Hass von armen Völkern gegenüber einem reichen Westen. Jetzt hat Jean Ziegler, der im UNO-Menschenrechtsrat tätig ist, seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten. Es trägt den provozierenden Titel «Der Hass auf den Westen – Wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren». Der streitbare Autor geht in diesem Buch den Wurzeln vom Hass nahe. Hat der Hass auch etwas mit Religion zu tun? Und kann allenfalls die Kirche dem wachsenden Unmut der Armen etwas entgegensetzen? Die Heidi Kronenberg hat mit Jean Ziegler geredet.
Jean Ziegler, warum gibt es den Hass auf den Westen?
Also der Titel von meinem Buch schockiert, Hass auf den Westen. Es gibt zwei Arten von Hass. Es gibt den pathologischen Hass und es gibt den vernunftgeleiteten Hass. Pathologischer Hass, das ist Al-Qaida, das ist Dschihadisten, das ist der Terror und das ist organisiertes Verbrechen, das muss bekämpft werden. Aber der vernunftgeleitete Hass, Hass also aus radikalem Bruch mit der Weltdiktatur vom globalisierten Finanzkapital, das ist heute eine unglaubliche historische Kraft. Auch 5 Sekunden verhungert ein Kind auf unserem Planet. 47'000 Leute sterben, Frauen, Männer, Kinder, sterben am Hunger jeden Tag. Und über 1 Milliarde Menschen, 1 auf 6 fast, sind permanent schwerstens unterernährt. Gegen diese kannibalistische Weltordnung stehen jetzt immer mehr Völker im Süden auf.
Hass auf den Westen wird auch in konservativen Koranschulen predigt, Jean Ziegler, zum Beispiel in Pakistan oder im Jemen. Ist das jetzt pathologischer Hass?
Das ist absolut pathologischer Hass und vor allem ist es eine totale Perversion, wie der Koran zum Vorwand genommen wird, für Terror, Angriffe auf Menschen zu legitimieren. Der Koran ist wie die Bibel ein Buch der Liebe, der Solidarität, der Toleranz. Hat nichts zu tun mit Terrorismus und deshalb ist das ein totaler Missbrauch durch die Hassprediger.
Das Christentum wird vielerorts immer noch mit dem Westen identifiziert. Ja. Gibt es im Süden auch so etwas wie einen spezifischen Hass aufs Christentum?
Nein, das gibt es nicht. Im Gegenteil, es gibt innerhalb von der Emanzipationsbewegung von der Völker von Lateinamerika, heute in Bolivien, in Venezuela, in Kuba übrigens so. Bischof von Havanna, grossartig, Cespedes, grossartiger Mann, der gibt es sehr starken und wohltuenden Einfluss von christlichen Basisgemeinschaften, die in der ganzen nationalen Emanzipationsbewegung eine grosse und sehr hoffnungsvolle Rolle spielen. Also der Bruch ist mit der kannibalischen Weltordnung und nicht mit dem Christentum, das gibt es ja gar nicht mehr, kaum mehr im Westen. Die Kirchen sind ja leer und Christen gibt es noch in Lateinamerika, es gibt sie noch in Schwarzafrika, lebendige kirchliche Gemeinschaften, aber in Europa, Westeuropa vor allem, gibt es sie ja praktisch nicht mehr.
Das Christentum, klar, in den südlichen Ländern wächst, im Westen ist es ein bisschen anders, aber trotzdem, es gibt noch Kirchen hier bei uns im Westen. Denken Sie, Jean Ziegler, machen die genug gegen den Hass auf den Westen?
Nein. Der Nietzsche hat ja gesagt, wenn Christen an Gott glauben, hat man das gemerkt. Also im Matthäus-Evangelium ist der Satz, also sagt ja Christus, ich war gefangen, ihr habt mich besucht, ich war nackt, ich habe mich bekleidet, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Entweder hat man es gemacht oder man hat es nicht gemacht. Dorothea Sölle, die grosse deutsche Theologin, hat geschrieben in ihrer Passionsgeschichte, die Realität wahrnehmen heißt, die weitergehende Kreuzigung Jesu in unserer Welt sehen. Die Aufrüstung und der Hunger sind die beiden Arme des Kreuzes, an dem die Armen hängen. In Belém, beim letzten Weltsozialforum, haben christliche Minoritäten katholisch und protestantisch, eine ganz grosse, wohltuende Rolle gespielt. Aber sie sind unglaublich minoritär.
Sie sagen, Jean Ziegler, wir brauchen einen Aufstand vom Gewissen. Wie stellen Sie sich diesen Aufstand vor?
Ich sage, in Demokratie, die Schweiz ist eine Demokratie, Deutschland ist Demokratie, Frankreich ist Demokratie, in Westeuropa, in der Demokratie gibt es keine Ohnmacht. Wir können alles tun. Wir können verbieten, dass Nahrungsmittel, hunderte Millionen Tonnen Nahrungsmittel verbrannt werden, um Agrartreibstoff herzustellen. Wir können Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel verbieten. Wir können die Auslandsschuld abschaffen für die 49 ärmsten Länder. In Demokratie kann man alles tun. Der Karl Marx hat gesagt, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst in neue planetarische Zivilgesellschaft jenseits von allen Parteigrenzen, Gewerkschaft, Nationalstaaten und so weiter. Die wächst. Und der Aufstand des Gewissens hier im Herzen der Herrschaftswelt, der kommt.
Der Soziologe Jean Ziegler im Gespräch mit der Heidi Kronenberg. Sein neues Buch «Der Hass auf den Westen – Wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren» ist im Bertelsmann Verlag herausgekommen. Sie hören den Zwischenhalt da auf dem Eis. Seine Kindheit hat er noch ganz normal im Appenzell verbracht, der Franz Täler. Dann aber, als Erwachsener, ist er auf Indonesien ausgewandert, als Jesuitenpater in die Mission. Vom eigentlichen Missionieren ist er dann aber schnell weggekommen, als er die Menschen in diesem Land und ihre Religion, den Islam, kennengelernt hat. Viel wichtiger ist ihm seither der gegenseitige Respekt, auch Freundschaft und der Austausch zwischen den Kulturen und den Religionen. Im Buch «Der Indozeller» hat Franz Täler seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die Geschichte über das Leben in zwei Welten. Heute findet sein Leben wieder hauptsächlich in der Schweiz statt, aber er besucht Indonesien immer noch regelmässig. Katrin Uelci hat den Indozeller getroffen.
Jawohl, er sei der Indozeller, sagt Franz Täler voller Stolz. Der Name passe ganz genau zu ihm und steht für sein Leben in zwei Kulturen. In Indonesien und im Appenzell.
Schon seit Bub hatte ich immer ein Fernweh. Und dann habe ich einmal richtig sendig geschaut und gedacht, dort weit hinten möchte ich sehen.
Es hat ihn schon immer weggezogen. Und das beeinflusst ihn dann auch in seiner Berufswahl. Er will Missionar werden. Weil als Missionar, so hat er sich schon als Bub gedacht, könne er in fremde Welten gehen und andere Völker kennenlernen. Sein Werdegang nimmt dann zuerst aber eine andere Wendung. Der Franz Täler schlägt den traditionellen Weg ein, studiert zuerst katholische Theologie und wird ganz normaler Priester. Der Traum vom Weggehen lässt ihn aber nie los. Und darum entscheidet er sich im Alter von 36 Jahren, noch in Jesuitenorden einzutreten.
Die Jesuiten haben ja eigentlich Missionen in fast allen Ländern der ganzen Welt. Und andere Kulturen haben sie immer angezogen.
Also genau der richtige Ort für die ersehnte Reise in ferne Länder. Es geht nicht lang und Franz Thäler hat schon sein Visum für Indonesien in der Tasche und bereitet sich für das exotische Land vor. Er reist mit seiner damaligen Überzeugung, welche Moslems zum Christentum zu bekehren, Richtung Asien.
Ja, missionieren schon, aber im Sinn von Freundschaft mit anderen Menschen aufnehmen. Und damals war das für mich noch nicht ganz klar, ob ich jetzt unbedingt bekehren will. Es war mehr der Gedanke, von Kontakt aufnehmen mit anderen Völkern, mit anderen Religionen auch. Und mit ihnen freundschaftlich zusammenzuleben. Und wenn sie Christen werden wollen, ist mir das Recht. Aufgrund von ihren eigenen Interessen, dann helfe ich dazu.
Und wenn sie Moslems bleiben ist das im Franz Thäler auch Recht.
Wenn sie Moslem bleiben, gute Moslem bleiben, ist das mehr als Recht. Ich wünsche das. Ich habe früher auch erlebt, dass Protestanten Katholiken geworden sind. Und dann sind sie manchmal ganz fanatische Katholiken geworden. Das will ich nicht. Von diesen Konvertiten habe ich manchmal ein bisschen Angst. Dann werden sie einmal ganz streng katholisch. Und Muslime, die Christen werden, werden vielleicht ganz streng christlich. Dann verlieren sie den Kontakt zu ihrem eigenen Boden, zu ihrer eigenen Religion. Das will ich nicht.
Je länger er in Indonesien lebt, je mehr rückt das Missionieren in den Hintergrund. Viel wichtiger sind ihm Freundschaften, Respekt und Verständnis zwischen den Religionen aufzubauen und zu fördern. Als Jesuitenpater unterrichtet Franz Thäler zuerst an einer katholischen Schule.
In der katholischen Schule hat es immer auch viele muslimische Schüler und Schülerinnen gehabt. Und der Indoneser, gut, es ist von Land zu Land, von Insel zu Insel verschieden, aber die Javaner sind kulturell sehr offen. Die Javaner selber haben Freude an anderen Kulturen. Darum habe ich auch nie eine Fremdenfindlichkeit bei ihnen erlebt. Ich bin als weisser Mann immer willkommen gewesen. Das hat sie interessiert.
So war der Kontakt auch zu Moslems sehr einfach. In Indonesien leben mehr als 80% Moslems. Trotzdem sei das Zusammenleben von Christen und Moslems nie ein grosses Problem gewesen, sagt der 87-Jährige, wenn er zurückschaut. Nach ein paar Jahren in Indonesien wird Franz Thäler Studentenseelsorger und haltet auch an der Hochschule Vorträge. Einmal erzählt er, immer wieder ergriffen, wenn er von der Zeit in Indonesien erzählt. Einmal seien muslimische Studenten auf ihn zugekommen und heigen ihn gebeten.
Haltet uns einmal eine Vorlesung über Dreifaltigkeit. Dann denke ich, das ist noch schwierig, über Dreifaltigkeit zu Muslimen reden. Denn das ist ja ein Wunderpunkt für sie. Dann habe ich die Vorlesung gehalten und gesagt, Gott ist Gemeinschaft. Lebt nicht in ferner Einsamkeit, sondern Gott ist gemeinschaftlich. Und die Gemeinschaft drückt sich aus in der Dreifaltigkeit. Ungefähr so ist der Ton von meinen Vorlesungen. Nachher haben sie das gut aufgenommen. Sie gesagt, das hätte ich noch nie gehört. Und dann haben wir gar nicht angegriffen.
Er erlebt in Indonesien eine grosse Offenheit ihm gegenüber, aber auch gegenüber dem Christentum. Und das vom ersten Tag an, wo er in dieser neuen Welt lebt.
Das ist ein Vorurteil, das man den Muslimen gegenüber hat. Sie sind viel offener, als man denkt. Natürlich gibt es die anderen alle. Die negativen Erscheinungen gibt es übrigens in Indonesien. Aber man soll nicht eine Ausnahme zur Regel machen. Nicht das Negative generalisieren. Wie wenn alle Muslime zur Zwangsheirate wären. Oder die Mädchen würden beschneiden. Das ist überhaupt gegen den Islam, Frauenbeschneidung. Ja, früher, ganz bevor ich Muslime kennengelernt habe, auch einige Vorurteile gehabt. Und durch den regen Kontakt, das viele Gespräche mit ihnen, sind die Vorurteile in der Zeit geschwunden, ohne dass ich das Negative verleugne. Ich sehe das schon auch. Aber jede Religion hat negative Seiten. Nicht nur der Islam, auch das Christentum hat negative Seiten.
Der Franz Thäler schließt in Indonesien viele Freundschaften. Der Lebensstil, das Essen und die Menschen gefallen ihm sehr. Aber immer mehr von der an verzweifeln, ob er als Jesuitenpater wirklich sein ganzes Leben ohne eine Frau leben will. Immer mehr wünscht er sich eine Familie. Bis er sich dann entscheidet, seinen bisherigen Beruf und seine Berufung aufzugeben und zu heiraten. Mit 59 heiratet Franz Thäler die junge Indonesierin Theresia. Weil die Spende aus Rom nicht rechtzeitig eintrifft, heiratet er ohne offizielle Erlaubnis vom Papst. Der Franz Thäler sagt von sich selber, er sei ein gehorsamer Mensch. Aber wenn ihm etwas nicht in den Kopf hineinginge, wenn er etwas einfach nicht verstehen könne, dann höre ich den Gehorsam auf. Als Rebell sieht er sich aber trotzdem nicht.
Ich bin als Bub ein gehorsamer, ein braver Bub gewesen. Aber nicht absolut. Ich lehne den absoluten Gehorsam ab. was in Indonesien geheiss hat, Sukarno, dem Sukarno gegenüber, der erste Staatspräsident, ist fast zum Diktator geworden, ist man zu Appell aufgerufen worden, gehorsam dem Sukarno gegenüber, ohne Reserve. Da habe ich im Unterricht gesagt, ohne Reserve gibt es nichts, gibt es niemandem gegenüber, auch dem Papst gegenüber nicht. Und der absolute Gehorsam ist immer falsch. Man darf nicht über das eigene Gewissen hinwegschreiten.
Das eigene Gewissen sei eine wichtige moralische Instanz. Die höchste moralische Instanz ist für Franz Thäler aber eine andere.
Es gibt eine objektive höchste moralische Instanz, das ist die Anerkennung der Menschenrechte. Das ist objektiv. Das ist glücklicherweise, alle Nationen haben sich dazu bekannt, wenn sie es auch in der Realität nicht immer vollzieht. Die subjektive höchste moralische Instanz ist das eigene Gewissen. Thomas von Aquin, der grosse Denker der katholischen Kirche, hat das genannt die menschliche Natur. Also die menschliche Natur selber ist der Maßstab und das drückt sich im eigenen Gewissen aus, was richtig ist und was nicht. Natürlich nicht. Das eigene Gewissen bilden heisst auch in Dialog treten, in Gespräche eintreten, bei Zweifel andere Leute fragen und auch offen sein für die Wissenschaft. Ich meine nicht das eigene Gewissen im Sinn, dass man sich von anderen abschließt, sondern auf andere hört und los und ins Gespräch und aber dann letzten Endes wagt er Entscheid zu fällen.
Entscheid hat er in seinem Leben viele gefällt. Das Risiko hat ihn immer angezogen, das Neue, das Unbekannte. Der Franz Thäler hat seine Meinung immer wieder geändert, wenn das nötig war, wenn ihm seine Erfahrungen neue Erkenntnisse gebracht haben. Er hat sich an keinen Dogmen festgehabt, ist offen auf andere zugegangen, auf Moslems, auf Buddhisten, aber auch auf Atheisten.
Zu Atheisten hatte ich anfänglich ganz eine negative Auffassung, aber ich habe das total geändert. Ich glaube, dass der Zweifel am Glauben, auch an Gott können zweifeln, einen richtigen Sinn hat. Und sehr Eindruck hat man gemacht, das Buch «La Peste» von Albert Camus, wo ja ein zweifelnder oder ungläubiger Arzt am meisten den Kindern hilft, in der Stadt, wo so die Pest heimgesucht worden ist. Und der Pfarrer, der grossartig auf der Kanzel predigt, nicht. Also wenn Atheisten Humanisten sind, wenn ihnen das menschliche Würde am Herzen steht, dann sind sie mir sehr nah. Und der Atheismus ist eine ständige Erinnerung an uns, dass wir nicht leichtsinnig sofort von Gott redet, wo man besser Zweifel oder Fragen würde anbringen. Also ich befürworte sehr den Dialog und Zusammenarbeit mit den Atheisten.
Jeder Zweifler regt Franz Thäler an, das Altbekannte zu überdenken, gibt ihm neue Impulse. Nicht stehen bleiben ist seine Devise. Immer weitergehen mit offenen Augen und offenem Herz.
Katrin Uelci über den Franz Thäler, den ehemaligen Jesuitenpfarrer, der in zwei Welten lebt. Sein Buch «Der Indozeller» ist im Appenzeller Verlag erschienen. Mehr über ihn erfahren Sie morgen am Morgen um 8:30 bei unseren Kollegen von DRS2 in der Sendung «Perspektiven». Thank you. dir. Das heisst, Zwischenhalt am 7 Minuten vor 7. Was kommt Ihnen spontan in den Sinn beim Namen Murten? Ich könnte mir gut vorstellen, Sie denken gerade mal zuerst an die Expo 02. Dazumal ist das friburgische Städtli mit seinem Monolith auf dem See aus eine ganz grosse Publikumsattraktion gewesen. Aber vermutlich kennen Sie das Murten, gerade bei der deutsch-welschen Grenze zu, auch vom Geschichtsunterricht her. Die Schlacht bei Murten hat aus dem Märtflecken schon fast ein eidgenössisches Wahrzeichen gemacht. Heute hat Murten rund 5700 Einwohner und dank seiner mittelalterlichen Stadtanlagen, die zum grössten Teil immer noch intakt sind, zieht es auch ohne Expo sehr viele Touristen dorthin. Ein Murtner hat mal über sein pittoreske Heimatstädtli gemeint, wer Murten verstehen will, der muss es erleben, muss oben auf der Straße von Bern her durch die Wälder brechen und mit dem Schritt die Landschaft sich auftun sehen zu einer weit umrandeten grünen Schale, muss vom hohen Rand hinuntersteigen, bis auf einmal das einzigartige Bild vor ihm ersteht. Die kleine alte Stadt mit Türmen und Mauern am spiegelnden See. Sie liegt ins grüne Land, in Wald und Hügel eingebettet und schaut wie aus fernen Zeiten her. Murten, du selber bist ein schöner Traum. Wo die Reformation gekommen ist, hat es im ganzen Gebiet von Murten bis 1798 keine Katholiken mehr gegeben. Wo dann aber in der Verfassung die Glaubensfreiheit verankert worden ist, haben sich auch zu Murten wieder Katholiken zum Gottesdienst versammelt. 1884 hat die junge Gemeinde beschlossen, eine eigene Kirche zu bauen. Und schon im nächsten Frühling haben das Werk in Angriff genommen. Im August 1887 ist das neugotische Gotteshaus mit seinen drei Schiffen eingeweiht worden. Es steht auf der Ostseite vom Stadtkern unmittelbar ausserhalb der Ringmauer. 40 Jahre später, also 1926, hat die Kirche einen 33 Meter hohen Westturm bekommen. Und Ende Oktober 1926 sind drei Glocken von der Güsserei Rüetschi reingekommen. Auf der mittleren Glocke, der Marienglocke, hat es ein kurzes Psalmwort drauf. Kommt in seine Nähe und werdet Licht. Thank you. sowie der Zwischenhalt auf DRS 1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.